Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Mann, schon 75 Jahre alt, war ein Doktor der Chemie. Der suchte auch den Herrn. Und im Gespräch auf einmal sagte er zu mir: Glaubst du, dass Gott sich ganz persönlich um mich kümmert? Dass er Interesse hat an mich persönlich? Ich sagte ja. Er hat nur einen gemacht, so wie sie es sind. Keine zwei sind genau gleich. Jeder ein bisschen anders. Hat Gott Interesse an dich heute Nachmittag? Hat er Interesse an mich? Ganz bestimmt. Die Bibel macht das klar. Wir haben zum Beispiel in Psalm 33, da haben wir einen Vers, da sagt es: Gott schaut vom Himmel auf alle Menschenkinder. Interessant. Keiner, der bei ihm irgendwie versteckt ist oder unwichtig, sondern er sieht uns alle. Und deshalb ist es gut, dass ich hier sein darf. Ein weiterer Vers in demselben Psalm sagt aber auch: Sein Auge sieht Besonderes auf die, so ihn fürchten. Er macht einen Unterschied. Er sieht sie alle, aber besonders auf die, die ihn fürchten. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ist eines Tages auch in meinem Leben geschehen, dass ich endlich mal den Herrn in dem Sinn suchte, dass ich ihn persönlich kennenlernen wollte. Hier habe ich immer geglaubt, kein Problem. Schon als Kind glaubte ich an Gott, glaubte an Jesus, glaubte an die Bibel, glaubte an Himmel und Hölle. Das war alles oben in meinem Verstand, aber es musste etwa 50 Zentimeter runterrutschen, ehe das bei mir im Leben irgendeine besondere Bedeutung oder eine Wirkung hatte. Denn die Bibel sagt nicht, so man mit dem Kopf glaubt, sondern so man von Herzen glaubt. Das heißt nämlich, sich ganz auf eine Sache zu stellen, ganz darauf zu vertrauen. Aber ehe ich etwas weiter sage, wollen wir noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass wir zu dir kommen dürfen und Vater sagen dürfen, dass du heute Nachmittag hier bist, dass du dich an uns interessierst. Wir sind zusammengekommen und nicht von ungefähr. Du hast es so geführt. Wir danken besonders auch, dass so ein Haus für solch einen Zweck geöffnet ist. Wir glauben, dass ein besonderer Segen darauf ruht und freuen uns auch über solche, die heute Nachmittag die Zeit genommen haben, mal etwas stiller zu werden, vielleicht nachzudenken, zu überlegen, was ist der Sinn des Lebens? Kann ich vielleicht etwas lernen? Sollte ich mein Leben vielleicht umstellen? Soll ich einen anderen Weg gehen? Und so bitten wir, Herr, dass du uns hilfst, dass wir heute Nachmittag etwas lernen, dass wir dir etwas näher kommen und dass dieser Tag wieder in der Ewigkeit gefunden wird. Amen. Ja, ich bin so oft unterwegs und ich war vorige Woche, oder vor zwei Wochen ist es jetzt schon, in Zürich und wurde einen Abend eingeladen in einem Gammler-Party. Ich wusste gar nicht mal, was es ist. Ich guckte im Lexikon, ich fand das Wort Gammler gar nicht mal. Da fragte ich, was sie wohl darunter verstanden. Und da sagten sie mir, das wären hauptsächlich so Jugendliche, die vielleicht versuchten, Geld zu kommen, ohne zu arbeiten. Also ein bisschen, naja, das Leben hatte nicht einen besonderen Sinn. Das war so ähnlich wie eine Diskotheke. Es war dunkel. Die Musik, wenn man das Musik nennen kann, war furchtbar laut. Über zwei Stunden musste ich das alles mal so über mich ergehen lassen, bis ich dann endlich dran kam. Wir hatten eine schöne Gruppe von jungen Leuten, die gekommen waren. Und als sie dann alle da so waren, und es meine Gelegenheit war, etwas zu sagen, dann sagte ich: Was denkt ihr? Würde Jesus gerne in so einem Platz gefunden werden? Das war für mich auch eine interessante Frage. Dann habe ich aber gesagt, ja, ganz bestimmt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Theologen seiner Zeit, die haben besonders gegen Jesus geschimpft, weil er sich mit Sünder abgab. Das war seine Hauptbeschäftigung. Immer wieder hat er sich mit solchen Leuten irgendwie zusammengesetzt. Gott gab eine sehr gute Stunde. Die Jugend war hundertprozentig aufmerksam, zu meinem Erstaunen. Und das war etwa schon fast 11 Uhr. Und da habe ich noch eine sehr, sehr gute Gespräche gehabt. Ich selber mit zwei jungen Leuten, Mädchen und ein Junge. Denen war das alles neu. Die waren so offen, so begeistert. Die blieben und dann schließlich um 11:30 sagte ich, ich werde mal gehen. Aber da waren noch zwei gläubige Jugend. Die haben dann weitergesprochen. Da wollen sie noch die Kassette hören und haben sie noch Kassetten gehört und bis nach zwei nur Fragen gestellt. Ich kann nie das Herz sehen. Ich weiß nicht, ob Leute sich entschieden haben oder nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass bei ihnen war das nicht nur Neugier, sondern ein tiefes Verlangen, auch den Herrn Jesus kennenzulernen. Ja, so habe ich dann manche Freude, wenn ich das so in meinem Leben so mal hier und da reise. Da kann ich dann sagen, ich habe hier nochmal wieder Kassetten für die, die mal da gewesen sind. Das sind noch dieselben. Der Preis ist auch noch derselbe. Das Buch, das auch, man trifft sich nie von ungefähr. Da habe ich sogar noch ein Bild mitgebracht, weil ich eine hübsche Frau habe. Und ich konnte die sonst nicht so gut mitbringen, aber das Bild konnte ich sie mitbringen. Aber wenn du Interesse hast, entweder an die Kassetten oder an dieses Buch, dann darfst du ruhig nehmen. Und wie ich schon sagte, genauso wie voriges Jahr, du kannst nehmen, was du willst, zahlen, was du willst. Kannst auch nehmen und brauchst nicht zu zahlen. Kannst auch zahlen und brauchst nicht zu nehmen. Also das ist doch großzügig, nicht? Steht hier in der Büchse, aber jeder kann sich dann bedienen. Eine Kassette, die ich sehr viel weitergebe, einfach so, ja, Parkplatz, LKW-Fahrer, Tankstelle und so weiter, die heißt nämlich etwas zum Lachen und etwas zum Nachdenken. Ich glaube, Gott hat Humor. Und darüber freue ich mich. Ich finde viele, viele Geschichten in der Bibel, was mich darauf aufmerksam machen. Auch der Herr Jesus. Wenn nur mal zum Beispiel sagt, wie kannst du bei dem anderen den Splitter sehen, wenn du selber einen Balken im Auge hast, nicht? Ist doch so ein bisschen, will ich sagen, auf der humorvollen Seite. Oder wenn er davon spricht, dass man kein neues neuen Stoff nehmen würde, um ein altes Kleid zu flicken. Und so weiter. Und deshalb meine ich auch, dass wenn irgendjemand wohl lachen könnte und lachen dürfte, das sind die, die erlöst worden sind und ich zähle mich zu denen und freue mich. Das ist eine herrliche Botschaft, eine frohmachende Botschaft. Wenn man eine frohmachende Botschaft weitergibt, müsste man auch selber etwas Freude auch genießen, nicht wahr? Müsste auch zu verspüren sein, dass man eben froh geworden ist. Ja, das ist so mein Leben. Ich werde jetzt noch, so der Herr will, noch bis Ende Juni in Deutschland reisen. Meine Frau kommt in 2 Wochen, dass wir die letzten 6 Wochen noch zusammen reisen werden. Es ist sonst, wenn sie kommt, haben wir gleich eine Freizeit im Wüstenrot, das ist in der Nähe von Heilbronn, ein sehr schönes Hotel. Und ich habe sogar noch einige Prospekte, habe ich noch gerade reingesteckt. Kann ich nochmal hier lassen, falls jemand doch gleich Interesse hätte, eine Pfingstfreizeit. Und da werden wir sein. Da kann meine Frau die ersten Tage auf einem Platz bleiben und braucht nicht jede Nacht gleich ein anderes Bett haben. Das schätzt sie sehr. Sie hat ja auch, wir haben auch 9 Stunden Zeitverschiebung, wenn wir von Vancouver, wir wohnen in der Nähe von Vancouver, Kanada, ganz im Westen, bis Frankfurt, sodass das schon eine Umstellung ist, das ganze System. Und deshalb sind wir froh, wenn wir die ersten Tage vielleicht an einem Platz sein dürfen und dann uns ausruhen, ehe wir weiterreisen werden. Ja, so sind wir heute Nachmittag zusammen und wie ich schon sagte, wir wollen uns ein bisschen überlegen, worum es überhaupt geht. Ist immer gut, dass man immer mal Zeit nimmt, sich mal zu fragen, was ist der Sinn des Lebens? Ich war im Gefängnis voriges Jahr in Emden, Ostfriesland. Ich bin jedes Mal, wenn ich irgendwo dann in der Nähe bin, werde ich herzlich eingeladen. Es sind ein paar gläubige junge Männer da, die sich sehr, sehr freuen, wenn sie Besuch haben. Und unter anderem fragte ich noch einen anderen, der auch da war, und ich weiß nicht, ob das eine gute Frage ist, zum Beispiel, wenn man so fragt im Gefängnis, aber ich fragte ihn, was ist für dich wohl das Wichtigste im Leben? Natürlich, das Erste war, dass ich endlich entlassen werde, kann ich verstehen. Aber die zweite Gedanke war, was ist der Sinn des Lebens? Ich dachte auch, eine sehr wichtige Frage. Und manchmal muss man sich die schon stellen, nicht wahr? Man hört immer wieder von jemandem, der hat vielleicht tüchtig gearbeitet, hat es vielleicht gerade zu etwas geschafft und dann kommt irgendwie durch Krankheit oder durch einen Unfall der Tod, dann ist doch in Wirklichkeit erst alles vergeblich. Salomo hat auch mal zu der Zeit so über sein Leben zurückgedacht und dann hat er festgestellt, es hat nicht viel Wert gehabt. Sehr, sehr reich. Dass er sagt, die Bibel sagt, er hatte Silber wie Steine, war der reichste Mann, der je gelebt hat, hat von allem, was er sich nur so erdenken konnte, ob das Musik waren, ob das Perke waren, ob das Pferde waren, Frauen, von allem hat er sich alles, was er wünschte, zu der Zeit genommen. Am Ende seines Lebens sagt er, es ist alles eitel und ein Haschen nach Wind. Trauriges Zeugnis, nicht? Wenn man so denkt, man hat in dem Sinn, meint man alles, was man je sich wünschen könnte, und dann festzustellen am Ende, nur ein Haschen nach Wind. Mir kam so ein Gedanke, ich würde ein paar Verse lesen aus Römer, Kapitel 1. Und da hat Gott mal so über das Volk so ein paar Worte gesagt, wie es zu der Zeit war. In Vers 18 sagt nämlich, ich sage es gerne so, der Geist Gottes durch Paulus. Dies ist nicht ein gewöhnliches Buch, dies ist ein übernatürliches Buch. Es ist nämlich die Offenbarung Gottes. Und es sagt hier in 18, es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Was heißt Gottlosigkeit? Nur jemand, der ohne Gott lebt. Der kann sonst ehrlich sein, zahlt seine Rechnungen, hilft den Nachbarn. Gottlos heißt, ohne Gott zu leben. Man kann vielleicht noch sogar guter Kirchengänger sein und all das, aber gottlos. Und Ungerechtigkeit der Menschen, darüber könnte man schon etwas sagen. Man wird ein bisschen so aufgeregt manchmal, wenn man merkt, wie die Ungerechtigkeit zunimmt. Jetzt offenbart sich Gott und sagt, alle Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen geoffenbart hat, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Dies wurde mir mal sehr wichtig. Ich war in Peru. Ich bin viel gereist. Ich war da, wo mal früher die Inka-Indianer gelebt haben. Mir wurde ein kleines Buch gegeben. Und in diesem Buch schreibt es von dem König, von diesen Indianern, von diesen Inkas, dass sie beteten die Sonne an. Und eines Tages hat er so an die Sonne gedacht und die Sonne angebetet. Und auf einmal kam eine Wolke und deckte die Sonne zu. Mensch, sagte, das ist noch etwas kräftiger als die Sonne, wenn die nur durch eine Wolke verdeckt werden kann. Und fing an nachzudenken. Und die Geschichte hört nämlich leider da auf. Er wurde ermordet. Aber ehe er starb, hat er irgendwie doch gedacht, es muss noch jemand sein, noch etwas, was noch über die Wolken steht. Und so ist er zu diesem Entschluss gekommen. Also, er hat an die Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Ich glaube, Gott will sich in der Natur offenbaren. Wenn ich so überhaupt diese Jahreszeit, ich fahre sehr gerne durch Deutschland, ist alles so schön, alles weg, wird so frisch. Meine Frau und ich sagten offen, ach, voriges Jahr waren die Blätter schon so schön. Hätte Gott sie nicht 2 Jahre gebrauchen können, oder 3 oder 4, alle abgefallen, fängt wieder frisch an. Gott ist verschwenderisch, nicht wahr? Aber der kann sich das erlauben. Alles wieder neu gemacht. Und das tut er jedes Jahr. Und ich denke sogar, das ist eben so eine kleine Erinnerung. Gott ist ein Spezialist, Dinge neu zu machen. Und das will er. Also, so soll man ein bisschen überlegen. Die haben es nicht getan. Denn obschon sie Gott erkannten, oh, weißt du, wenn ich hier so durch Nürnberg gehen würde, oder irgendwo durch Deutschland, oder irgendwie in Europa oder Amerika, und fragen, ob sie an Gott glauben. Es sind viele, die an Gott glauben. Vielleicht auch nur, dass es ein höheres Wesen gibt. Und hier hatten sie auch, obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in die Gelüste ihres Herzens, zur Unreinigkeit, dass sie ihren eigenen Leiber untereinander entehrten. Also, so hat Gott all dieses getan, und obwohl sie Gott haben erkannt, haben sie ihm doch nicht in dem Sinn geehrt. Und das Interessante ist, sie haben ihm nicht gedankt. Gott will gedankt werden. Er will sich, tut uns viel Gutes und möchte, dass wir ihm anerkennen, dass wir ihm danken. Ich dachte heute Nachmittag eine weitere Geschichte und eben um das noch ein bisschen weiter ausführlicher zu sagen, ist es nämlich die Geschichte aus Lukas Kapitel 12. Und da lese ich nochmal einige Verse. Interessant, wie der Herr Jesus uns hier erzählt von einem Mann. Ich lese Lukas 12 und er spricht es so. In Wirklichkeit, als er predigte, da habe ich immer, hört man das immer wieder auf, dass als er predigte in diesem Kapitel, dann hörten nicht alle aufrichtig zu. Der eine, der war beschäftigt, hat schon gesprochen von dem, dass der Herr sich um uns kümmert, dass die Haare auf unserem Haupt sind alle gezählt. Sage ich mir wieder, bei mir ist es schon nicht so schwierig. Die englische Übersetzung sagt sogar, die Haare sind nicht nur gezählt, sondern nummeriert. Auf Englisch ist das Wort nummeriert. Das war die Haare 7650. Also, das hat er getan. Er sprach davon. Er sagt, er kümmert sich um die Vögel. Er kümmert sich um das Gras. Und auf einmal sagt jemand zu ihm, bei so einem Prediger, bei mir könnte ich das schon verstehen, wenn jemand unterbrechen würde. Da sagt einer zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Woran dachte er? Oh, mein Bruder, der böse Bruder, wenn er doch bereit wäre, mal sein Erbe mit mir zu teilen. Und dann gibt Jesus diese Antwort, sehr interessant. Er sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Also das sagt er, deshalb ist er nicht gekommen. Und er wusste auch schon, was bei diesem Menschen im Herzen steckte. Und das ist sehr offensichtlich, nicht wahr? Habgier, oh, wenn ich das nur haben könnte. Ich hörte von zwei Männern, dieser Bruder hat mir erzählt, aus Irland, und sagt, diese beiden Männer hatten jeder ein Geschäft. Einer auf dieser Seite verkauften Herrenkleider, der andere auf der anderen Seite von der Straße. Und sie waren furchtbar eifersüchtig. Und sie konnten das nicht leiden, wenn da jemand ins andere Geschäft ging. Und immer wieder, ach, da geht er schon wieder dahin. Und eines Tages hat ein Engel zu dem einen gesprochen und sagte, weißt du, du kannst wünschen, was du möchtest. Ich werde es dir geben. Irgendwas. Wenn du möchtest einen Umsatz haben von 1 Million, gebe ich dir 1 Million. Wenn du einen Umsatz haben willst von 2 Millionen, gebe ich dir 2 Millionen. Was immer du haben willst, gebe ich dir. Nur, sagt er, hat das eine Bedingung. Wenn ich dir 1 Million gebe, dann werde ich dem anderen 2 Millionen geben. Also der kriegt genau 2-mal so viel wie du. Was wünschst du? Oh, hat er überlegt ein bisschen, sagt, oh, weißt du, ich wünsche, du würdest mich auf ein Auge blind machen. Die anderen werden dann auf 2 Augen blind, nicht? Das steckt so ein bisschen im Menschenherzen drin, nicht? Denkt ihr noch an eure Kinder oder vielleicht nicht mal die Kinder alleine, das geschah sogar in der Bibelschule. Dann kommt das Kind nach Hause, du fragst, na, wie war deine Note? Naja, das war nicht besonders, aber der Nachbarsjunge, der hat noch eine schlechte, nicht? So sind wir ein bisschen geneigt, nicht? Solange es uns vielleicht ein bisschen besser geht. So wie ich hörte von einem Prediger, der gab einen Bericht über seine Gemeinde, einen Jahresbericht. Und sagte, bei ihnen sah es alles ziemlich traurig aus. Der Besuch war schwächer geworden. Die Kollekten waren kleiner geworden. Es ging alles, sagte er, ziemlich schlecht. Und sagte am Ende, ich habe nur einen Trost, den ich euch noch geben kann. In der Nachbarsgemeinde sieht es noch schlechter aus. Naja, so ist es eben. So hat dieser Mann gedacht, wenn ich nur das bekommen könnte. Das war der Gedanke. Und dann gibt Jesus nämlich eine Geschichte. Und er sagte so, seht zu und hütet euch vor jeglicher Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach, eines reichen Mannes Feld hatte viel Frucht getragen und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größer bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will sie zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und dem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Also hier spricht er diesen Mann an, der noch wollte haben, dass auch sein Bruder ihm sollte sein Erbteil teilen. Und gibt dann die Geschichte von diesem Mann. Es ist ja so, wenn ich jetzt die Menschen betrachte, dann ist es so, als ob wir alle auf ein Förderband stehen. Und dieses Förderband bewegt sich so langsam. Jeder ist auf dieses Förderband. Und irgendwie ist ja ein Ende da. Und dann kommt das Ende. Und die Menschen fallen. Heute, ich weiß gar nicht, wie viele sterben werden. Wir haben eben gelesen in der Zeitung, wie da in Bangladesch 500.000 gestorben sind, eben durch diese furchtbare Taifun. Und dann liest man weiter von den vielen, die sie erwarten, die verhungern werden in Afrika, weil eben die Nahrung ausgeht. Furchtbare Not in der Welt. Es sterben viele. Wir denken zurück an den Krieg im Golf, wie viele gestorben sind. Also irgendwie kommt man am Ende und dann fällt man. Mir wurde noch, als ich so hinfuhr heute, dachte ich noch einmal an ein Wort, welches mal ein Jünger den Herrn Jesus fragte. Und der Jünger sagte zu Jesus, werden nur wenige errettet? Eine interessante Frage, nicht? Wenn du jetzt an deine ganze Nachbarschaft denkst, und Nürnberg ist meines Erachtens noch einigermaßen fromm, wenn ich so mal sagen kann, nicht? Und doch, wenn du würdest durch Nürnberg gehen und fragen, bist du errettet? Bist du ein Gotteskind? Weißt du von einer Wiedergeburt? Da wird es wahrscheinlich nur eine ganz kleine Schar sein, die dazu ein positives Ja sagen könnten. Nur wenige. Jesus sagt mal, der Weg ist schmal und nur wenige, die auf diesem Weg sind. Der Weg, der zur Hölle führt, ist breit und viele sind auf dem breiten Weg. Es sind nur wenige. Es ist schon eine große Ehre, dass man eben kann, sich dazu zählen. Und das heißt nur, dass wir lernen, Gott anzuerkennen. Er ist da, er hat uns lieb, er hat einen Plan für uns und er will haben, dass wir irgendwie uns mal beugen sollen. Und nicht gegen Gott streiten oder fragen, Gott, warum tust du dies, warum lässt du das zu, sondern einfach mal sagen, ja Gott, du hast ja alles geschaffen, du hast dich um mich gekümmert, du liebst mich, dass ich nicht mehr mit ihm hadere, sondern einfach sagen, dein Wille geschehe. Das will er haben. Ich sagte vorher, sie haben Gott erkannt, aber sie waren nicht dankbar. Interessant, nicht? Wir sprachen gestern bei Dresbach, und da sagte Walter nur, dass also zu der Zeit mal besonders darüber kämpfte, soll man auch beten, wenn man im Restaurant ist, bis er endlich doch auch darüber den Sieg hatte. Das ist eine Frage, nicht? Soll ich Gott auch da danken? Man sagt, habe ich dafür bezahlt, nicht? Brauche ich nicht mehr zu danken. Aber du zahlst doch für dein Essen zu Hause. Und dankst trotzdem. War in einem Restaurant, da stand ein kleiner Vers am Tisch. Du betest zu Hause, ehe du isst. Warum nicht hier auch? Das ist ein guter Gedanke, nicht? Hier sagt es, sie waren undankbar. Das war etwas, was Gott nicht gefällt. Las von einem, oder ist ein Freund von mir, viele, viele Jahre her. Ich komme ja aus Kanada, besonders aus Saskatchewan, wo viele arme Leute waren zu der Zeit. Wir haben das nur nicht gewusst, denn wir waren alle gleich. Wir waren nicht der Vergleich, die waren alle so. Und der hatte Kinderarbeit gemacht. Und auch ganz einfach. Und eines Tages hat er Hunger, aber überhaupt kein Geld. Er dachte, was soll ich wohl tun? Aber es hat ihm so gequält. Endlich ging er in ein Restaurant und dachte, na gut, er wird eine Mahlzeit bestellen. Er könnte auch später mal spülen und arbeiten, um das zu bezahlen. Er hatte die Mahlzeit bezahlt. Und hat sich verneigt und hat dafür gedankt. Und später, als er dann meinte, er sollte jetzt bezahlen, dann kam der Chef und sagte, weißt du, ich habe mich mal entschieden, der Erste, der bei uns im Restaurant würde für seine Mahlzeit danken, der kriegt es umsonst. Der braucht nicht zu zahlen. Also kannst du das mal probieren, ja. Mal sehen, ob es auch hier in Nürnberg funktioniert, nicht? Also hat er seine Mahlzeit bekommen umsonst. Dankbar. Weißt du, wir sind oft undankbar für Dinge, die wir nicht haben, anstatt dankbar für die Dinge, die wir haben. Irgendwie scheint das ein Problem zu sein in unseren Herzen. Und so war das hier eben auch das Problem, Undankbarkeit. Jemand erzählte mal eine Geschichte, und die mich schon kennen, wissen, dass meine Predigten sind vielfach Geschichten. Aber die Geschichte von einer Frau, und nur das war so, eines Tages bekam sie in der Post einen Umschlag und da waren 100 Mark drin. Sie war sehr glücklich darüber, war aber kein Absender. Nächsten Tag, Post, ein Umschlag, 100 Mark drin. Wieder nächsten Tag, für 20 Tage, jeden Tag, waren es ein Umschlag mit 100 Mark. Am 21. Tag war kein Geld da. Da sagt sie, was ist aber los mit dem Kerl? Der war doch so, wäre so treu, nicht? Noch einmal schickte mir kein Geld mehr. Weißt du, so oft geht uns das so im Leben, nicht? Dann genießen wir vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre gute Gesundheit, nicht? Noch einmal geht es nicht so. Aber was ist los mit dir, Gott? Das ging doch immer so gut. Ach, weißt du, hier will er nur mal uns zeigen, wir sind in Wirklichkeit abhängig von ihm. Und er will ein dankbares Herz haben, auch wenn es anders geht, wie wir es wohl denken. Das Erste, was er sagte hier in Römer war, sie waren undankbar. Und ich denke, wenn auch sonst wir nichts behalten können, wäre es gut, wenn wir mal daran denken würden. Alles, was Gott uns gibt. Ich war in einem Blumenladen und da habe ich so rumgeguckt und sagte zu der Dame, ich sagte, weißt du, das ist aber wunderschön, diese schönen Blumen und das duftet so schön. Und da sagte ich ihr, und Sie können sogar noch ein bisschen Geld daran verdienen. Sie müssten bestimmt Gott sehr dankbar sein, dass er die Blumen wachsen lässt. Das war ihr ein bisschen ein neuer Begriff. Sie hat noch nicht daran gedacht. Am Ende hat sie ein bisschen überlegt, sagt, in Wirklichkeit ist das schon richtig. Dass ich sagte, müsste man Gott danken für das, was er so alles so gibt. Denn er gibt uns so viel. Ich denke auch gerade, was wir hier so alles genießen. Ich dachte noch, dass ich jetzt hinter Adelheid vor, als wir hierher kamen, sie hat mir den Weg gezeigt. Ich dachte, sind nicht Automobile etwas Großartiges? Denn wir hätten laufen müssen, wie lange hätte das wohl gedauert, bis wir hier gewesen wären? Ich wurde mal von einem Mann, von einem Bruder, zu einem Dienst genommen, in der Nähe von Frankfurt. Und dann sind wir gefahren und er sagte zu mir so, weißt du, es ist gut, dass in Deutschland Benzin so teuer ist, dann fahren wir nicht so schnell. Das bremst. Dann guckte ich auf sein Tachometer, dann fuhr er 200. Ich dachte, Mensch, ich bin auch dankbar, dass der Benzin so teuer ist. Ich weiß nicht, was er gefahren hätte, wenn es nicht wäre teuer gewesen. Dann sagte ich, als ich ankam, wenn der Apostel Paulus so ein Auto gehabt hätte und so einen Fahrer wie ich heute hätte, er hätte 10-mal die Welt evangelisiert. Er hat ziemlich gut getan zu Fuß, nicht wahr? Aber man fährt so, man genießt alles auf wunderbare Weise, was Gott uns nicht alles schenkt. Und doch, wenn man so überlegt, wie viel Zeit nimmst du, um Gott wirklich dafür zu danken? Wie viel Zeit nehme ich, Gott Dankeschön zu sagen? Es ist nicht von ungefähr, gar nicht. Ich bin, wie ich schon erwähnt habe, viel gereist. Ich bin in ganz, ganz erbärmliche, arme Umstände gewesen. Ich war in Indien. Da saßen vor mir auf der Wiese etwa 1200 Aussätzige. Furchtbares Bild. Leeren Magen, zerstörte Leiber. Ach, da dachte ich, Herr, was soll ich sagen? Hier stehe ich, gesund, fett. Ich hatte ein gutes Bett gehabt. Ich wusste auch von einer, für die nächste Nacht werde ich versorgt. Ich hatte gut gegessen. Und da sollte ich was sagen. Ich hatte so gesäuft, Herr, was kann man sagen? Dann habe ich gesagt, weißt du, mir fällt das sehr schwer. Du sitzt da, dein Leib ist krank, dein Magen ist leer. Du hast überhaupt keine Unterkunft. Wir hatten keine Unterkunft auf der Wiese. Das war so, da waren die Kleinkinder und so weiter. Ich wusste nicht. Dann habe ich aber gesagt, nur eines kommt mir im Sinn. Vielleicht ist es dieses. Wenn durch das Wort, was ich zu euch sage, ich euch ermutigen könnte oder helfen könnte, dass ihr mal wieder Gott anrufen und mit ihm sprechen, und von ihm nämlich eine Wohnung erwarten im Himmel, dann hätte ich schon vieles erreicht. Denn das ist ja das Wichtigste. Ich habe weiter gesagt, es ist in Wirklichkeit nicht mal so wichtig, ob du gestern gestorben wärst oder ob du morgen stirbst oder übermorgen. Wichtig ist es aber, dass du weißt, dass du oben eine Heimat im Himmel hast. Und das stimmt doch auch nicht. Wenn ich heute sterbe, ja klar, ich werde auch für ein paar Tage von einem oder den anderen vermisst. Aber auch das vergisst man. Und jeder von euch weiß schon, von irgendeinem Tag, wo so eine Trennung stattfand. Und das ist das, so ist das doch. Wir müssen diese Welt verlassen. Und deshalb, ob man stirbt von Hunger oder von Krankheit, im Ende genommen ist nichts so wichtig. Deshalb sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib töten kann. Das ist alles, was er tun kann. Aber fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, Macht hat, in die Hölle zu werfen. Also, so geht es darum. Jesus hat hier in diesem Gleichnis dann erzählt von einem reichen Mann. Und was lesen wir von dem? Er hat eben sein Land gut bestellt. Das ist bestimmt nicht falsch. Mir scheint es so, dass, wenn ich das Wort richtig gebrauche, nicht im falschen Sinn, ich weiß nicht, ob man das kann oder nicht, lehrt die Bibel in Wirklichkeit Kapitalismus. Ich sage, das kann das sein. Weißt du, wir lesen die Geschichte in Lukas 19. Da gab er 10 Leute, jeder gab er ein Pfund und sagt, hadelt damit, bis ich komme. Hadelt damit. Und dann hat er eine 10 weitere, jedem ein Pfund gegeben, der hatte 10 Pfund damit gewonnen. Und was sagt Jesus? Du, treuer Knecht, du bist fleißig gewesen. Ich werde dich dafür belohnen. Der das eine genommen hat und nichts damit angefangen hat, der wurde getadelt. Also, so haben wir in der Schrift. Salomo wurde nie getadelt, weil er so reich war. David auch nicht. Abraham auch nicht. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Grund. So war es bei diesem Mann auch nicht. Es hat Gott, ich glaube nicht, dass er ihm hat irgendwie getadelt, weil er sein Land bestellt hatte. Gott hat ihm eben das gegeben. Er hat es eingesetzt, angesetzt, gepflanzt. Es ist interessant, Gott tut nicht ohne uns. Das ist ein interessantes Wort. Ich weiß, von einem Theologen hat das mal gesagt. Er sagte nämlich, aus Johannes 15 zitiert, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat einen weiteren Satz dazu gesagt, und Gott sagt, ohne dich werde ich nichts tun. Wenn ich jemand etwas getan hätte, würde hier kein Haus stehen. Jemand hat hier ein Haus gebaut. Deshalb sitzen wir jetzt in einem Haus. Denke ich mal an den Mann, der hatte einen Garten mit sehr viel Unkraut. Und da kam ein Nachbar vorbei eines Tages und sagte, ach, das sieht aber schlecht aus. So viel Unkraut in deinem Garten? Der Mann hat es zu Herzen genommen, hat das Unkraut ausgejätet und gegraben, Blumen gepflanzt. Dann kam dieser Mann wieder vorbei, 2 Monate später, und sagte, ach Gott, hat dir aber einen schönen Blumengarten gegeben. Oh, sagt der Mann, als Gott es alleine hat, wuchs nur Unkraut. Ich habe das Unkraut ausgejätet. Ich habe umgegraben. Für mich ist das eine ganz, ganz große Wahrheit. Gott tut nichts ohne uns. Jetzt versteht mich nicht falsch. Er hat bestimmt die Macht. Er ist nicht begrenzt. Aber irgendwie möchte er, dass wir uns irgendwie einsetzen in diese Sache. So war das nicht falsch, dass dieser Mann hat eben das Land bestellt. Zweitens, es war nicht falsch, dass er eine gute Ernte hat. Gott gibt das Gedeihen. Wir sind abhängig von ihm. Er gibt den Regen, die Sonne, das, was notwendig ist. Ich komme ja von einem Farm aus Saskatchewan, Kanada. Und wir hatten Jahr für Jahr eine Missernte. Trocken. Und wir schrien auch zu der Zeit zu Gott. Und wir lernten zum Teil auch zu beten während der Zeit. Aber ohne den Regen oder den Segen Gottes wuchs nichts. Es war alles trocken. Hier hat er aber eine gute Ernte gegeben. Er kann es tun. Dieser Mann hat vielleicht das Land bestellt, hat vielleicht auch gedüngt, was immer er getan hat. In jedem Fall hat er dann eine gute Ernte. Das war nicht falsch. Das war auch nicht falsch, dass er die Ernte reinbrachte. Jetzt ist die Erntezeit da oder hat diese ganze Ernte reingebracht. Auch nicht falsch. Ich kenne das nochmal, wenn ich zurückgehe in meine Kindheit. Das war immer eine große Zeit im Herbst, wenn man dann die Ernte reinbringen konnte, in den Jahren, wo es dann etwas gab. Das war eine Zeit, wo wir besonders Freude hatten. Wurde gedroschen und dann in Speicher untergebracht. Das war nicht falsch, dass er das getan hat. Das war auch nicht falsch, dass indem der Speicher zu klein wurde, dass er gesagt hat, gut, ich baue jetzt einen größeren Speicher. Was war das? Vor 2 Jahren, wo wir waren in Kanada, hatten sie sehr viel Weizen. Da war das ganz bekannt, dass man draußen Ein Haufen Weizen, größer wie dieses Haus, großer Haufen Weizen, lagen draußen. Sie wussten nicht, wohin damit. Sie hatten nicht genug Raum, das alles zu speichern. Naja, das hat dann allmählich, konnten sie es dann loswerden. Das war auch schwierig, man konnte es nicht verkaufen. Aber das ist ganz normal, dass man sagt, gut, jetzt habe ich eine gute Ernte, jetzt muss ich einen größeren Speicher bauen. Also so erzählt der Herr Jesus die Geschichte von diesem Mann. Aber dann kommt irgendein sehr hartes Wort, in dem er sagt zu ihm in Vers 20, du Narr, in dieser Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Also, du hast nicht weit genug gedacht. Du dachtest nur, wenn du alt wirst sein, so hat er gesagt. Dann kann ich sagen, hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mut. So hat er gedacht. Jetzt kann ich das Geld, mein Reichtum genießen. Das ist eine Geschichte von einem Hans, ein treuer Mann Gottes, arbeitete für einen sehr reichen Mann. Der reiche Mann war sehr gottlos, atheistisch, hat oft über diesen Arbeiter gespottet und eines Tages, gerade als er da war, hat gesessen und hat für sein Abendbrot gedankt. Ein ganz einfaches Stück Brot, was er so gegessen hat. Dann kommt sein Chef vorbei und sagt und lacht und sagt, weißt du, ist das das Beste, was dir dein Gott geben kann? Was für ein Gott dienst du, wenn du so wenig hast? Naja, das war der Mann schon etwas gewohnt. Dann hatte er eine Vision und dann wurde ihm irgendwie gezeigt und dann sagt er, in dieser Nacht wird der reichste Mann am Ort sterben. Er schickte die Nachricht zu seinem Chef. Und der Chef war sehr beunruhigt, rief sofort den Arzt, ließ er sich untersuchen. Und der Arzt sagt, du bist ganz gesund. Da sagt er, bleib aber bei mir über Nacht. Ich habe irgendwie so ein unwohles Gefühl. So blieb er da über Nacht. 3 Uhr morgens hörten sie, dass Hans gestorben wäre. Der reichste Mann am Ort wäre gestorben. Nicht so wie der reiche Mann dachte, was ist der wahre Reichtum? Dieser Hans hatte gelernt, der wahre Reichtum ist nicht das, was man hier so auf Erden sehen kann oder zählen kann. Es ist etwas mehr. Jetzt nochmal die Frage und dann ganz kurz nochmal 3 Antworten darauf. Ich denke, das wird kurz sein, das ist die Frage. Weil die mich schon kennen, die fragen, was ist kurz, was ist lang. Aber die Frage, die Frage ist, was hat der Mann falsch getan? Warum so ein hartes Wort? Weißt du, wenn ich jemand ein Narr nenne, das ist schon schwierig. Aber wenn Gott das tut, das ist dann schon sehr, sehr ernst. Und ja, sagt Gott zu diesem Mann, du Narr. Man hätte gemeint, und ich denke, wenn es hier irgendwo in der Gegend gewesen wäre, hätte so jemand gerne als Presbyter in der Kirche, nicht? Mensch, so ein wohlhabender Mann, der soll bestimmt auch im Vorstand sein, von diesem oder dem anderen. Der Herr bestimmt allerhand Ämter. So ein Mann. Vielleicht hat jeder Nachbar gedacht, oh, wenn doch nur mein Sohn so tüchtig wäre. Doch, könnte man sagen. Aber Gott hat es anders gesehen. Er sagte, du Narr. Warum? Ich denke, das Erste, wo er einen Fehler machte, er sagt, er dachte bei sich selbst. Das ist in Vers 17. Er dachte bei sich selbst. Oh, meinst du, man hat ja so diese Aussage, jeder nach seiner Fassung selig werde, nicht? Also ich denke, wenn bei mir, wenn ich so denke, muss ich schon reichen, nicht? Gott muss sich doch daran richten, was ich denke. Das ist oft so die Auffassung. Nein, er hat gedacht, das wird doch bestimmt alles ausreichen. Ich erzählte gestern, ich hatte in meinem Auto einen Anhalter und ich tue das sehr oft. Dann fange ich so an, ich sagte, weißt du, für dieses Auto habe ich Anleitungen. Es wird mir gesagt, wie ich das leite, wenn ich das hinnehmen soll, das ist für die Wartung, wann ich Öl wechseln soll, Reifendruck prüfen und so weiter. Die Anleitungen sind da. Ich kann darauf achten oder ich kann die rausschmeißen. Das ist meine freie Entscheidung. Besser ist es, ich richte mich danach. Und ob ich das auch tue, wird trotzdem in 15 bis 20 Jahren ist das Auto auf dem Schrotthaufen. Anleitungen. Der Hersteller hat gemeint, es wäre gut, wenn ich Anleitungen geben würde für so ein Automobil. Dann habe ich zu ihm gesagt, aber wisst ihr, wir sind noch viel, viel komplizierter hergestellt. Ich kann in meinem Auto nur, und es soll sogar super bleifrei sein, Benzin an dem Auto. Aber in diesem, Mensch, was kann ich nicht alles verbrennen in meinem, weißt du? Heute hatten wir einen Topf, interessant, ob das Wurst sind oder ob das Bohnen sind oder Erbsen oder Kartoffeln. Irgendwie kann, du weißt nicht. Und fängt mal an zu überlegen, was ist das für eine komplizierte, wunderbare Maschine, die der Hersteller gemacht hat. Ich denke auch an Worte, ich spreche Worte. Ich brauche nur Berg zu sagen, dann siehst du schon den Berg, weißt du. Ich brauche nur Auto zu sagen, dann siehst du schon den Porsche. So sind wir doch nicht. Alles, das sind schon gleich so, das ist ein Wort und dann sieht man schon irgendeinen Gegenstand. Gott hat uns wunderbar geschaffen. Ich denke oft so, ich denke nur mal, ich habe vor 2 Tagen, weiß auch nicht, ich habe schon oft gegessen. Ich weiß, einige fragen, ja, wie alt ist der Mann schon? Ich sage oft, es ist schon Winter, aber noch Sommer hier. Aber um die Frage zu beantworten, ich bin vom Jahrgang 18. Ich habe schon oft gegessen. Kann ich vorstellen, nicht? Wenn man es zusammenzählt. Und vor 2 Tagen habe ich gegessen und ich habe mich auf die Zunge gebissen. Warum? Ich weiß das auch nicht. Funktioniert doch immer gut. Und auf einmal bleibt sie da stecken. Das ist nicht interessant. Vielleicht ist aber das große Wunder, dass ich es nicht öfters tue. Irgendwie weiß das. So sind verschiedene Dinge an unserem Körper. Das geht ganz, ganz wunderbar. So sind wir hergestellt. Dann sagte ich zu dem Mann bei mir im Auto, sagte, weißt du, auch wir haben Anleitungen. Der Hersteller hat uns Anleitungen gegeben, nicht? Deshalb ist doch die Stunde hier Nachmittag, dass wir uns noch ein bisschen mit den Anleitungen beschäftigen. Es ist nicht nur, wie der Mensch bei sich selbst denkt. Anleitungen. Ja, ich habe ihm gesagt, das hat er dann schon ein bisschen geahnt. Die Bibel, Anleitungen. Dass wir mal nachschauen. Das ist auch der Sinn der Sache für heute Nachmittag. Das geht gar nicht darum, was dieser Onkel Ernie sagt. Das ist nicht wichtig. Bald werden wir nicht mehr zusammen sein. Wenn du mich triffst und vergisst, hast nichts verloren. Aber wenn man diese Anleitungen missachtet oder vergisst oder vernachlässigt, kann sein, dass du deine Seele verlierst, auf ewig. Das macht die Sache schon sehr, sehr ernst. Er dachte nur bei sich selbst. Kümmert sich um niemand anders. Das Leben wird sehr klein. Darum auf Englisch ist ein Wort. You're a very small package if you're wrapped up in yourself. Man ist nur ein ganz kleines Paket, wenn man mit sich selbst verwickelt ist, nicht? Nur ich. Wir stehen immer in einer Gefahr. Jemand hat mal gesagt, bei vielen könnte man das Gebet so zusammenfassen. Gott segne mich und meine Frau, meinen Sohn und seine Frau, uns vier, keiner mehr. Amen. Naja, bisschen klein, nicht? Aber ist das nicht oft so? Der Kreis ist sehr klein geworden. Manchmal geht es nur noch um ich. Herr, ich segne mich. Und wie viele denken so. Deshalb die viele Scheidungen, die viele Trennungen, die viele das Zanken und das Streiten. Warum? Es gefällt mir nicht. Die will ich loswerden. Mit dir werde ich nicht mehr zusammen sein. Das ist ein ganz, ganz trauriger Zustand, in dem wir heute leben. Fängt zu Hause an in der Familie, in den Gemeinden, in den Dörfern oder Städten, in den Ländern und so weiter. Weil eben der Kreis so klein ist, man denkt nur an sich selbst. Lass ein Vers in Sprüche 28, Vers 11. Da sagt es, ein Reicher kommt sich selbst weise vor. Das ist doch oft so, nicht? Ich habe es geschafft. Ich bin der Weise, habe das eben alles gemacht. Jemand sagte mal, wenn ich so durch diese Fenster schaue, dann sehe ich draußen die Bäume und den Garten und so weiter. Wenn aber jetzt Günther würde an diesem Fenster auf der anderen Seite Silber streichen, dann will ich nur mich selbst eben sehen, weil das ist ein Spiegel, nicht? Was ist der Unterschied zwischen einer Scheibe und einem Spiegel? Ein bisschen Silber. So ist es auch mit dem Reichtum. Hat man ein bisschen Silber, dann sieht man nur noch sich selbst. So war dieser Mann. Er sah nur noch sich selbst. Und deshalb musste Gott so ein hartes Urteil über ihn sprechen. Ich denke auch wiederum ein Vers, der mir oft im Sinn kommt. Und wenn ich so Kanada verlasse, ich bin ja jetzt jedes Jahr schon nach Deutschland gekommen, nachdem ich die Bibelschule verließ in 1982, da kommt mir noch zu der Gedanke, was wir haben in Sprüchen. Wer andere tränkt, wird selbst gesättigt. Ein wunderbares biblisches Wort. Wenn ich mich um andere kümmere, dann werde ich irgendwie selber befriedigend. befriedigt. Das ist eben das Beispiel. Also, das Erste, er hat bei sich selbst gedacht. Zweitens, er setzte sein Herz auf irdische Dinge. Das war sein Gedanke. Das, was er sehen konnte. Und der Herr Jesus hat uns da schon gewarnt, wo er sagt in Markus 8, Vers 36, weißt du, mit meinem Gedächtnis ist so wie der Mann, der ging zum Arzt und sagte zum Arzt, weißt du, ich kann Dinge so schlecht behalten. Dann sagt der Arzt zu ihm, seit wann hast du das Problem? Er sagt, welches Problem? Naja, so geht es auch manchmal schon. Aber jetzt weiß er, habe ich den Vers nachgeschaut. Was sagt es? Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und büßte seine Seele? Was hilft es den Menschen? Die ganze Welt. Ich bin tüchtig, ich arbeite, habe das alles bekommen. Aber Jesus sagt, was hilft das? Er verliert seine eigene Seele. Und so haben wir so verschiedene Beispiele. Für einige ist das bekannt, dass die fünf Missionare mal in 1956 bei den Oka-Indianern umkamen. Und das wurde ja weltweit fast bekannt. Und es war eine interessante Geschichte. Mit drei von denen war ich in der Schule gewesen, ich kannte sie. Aber der eine, Jim Elliot, der ist ja auch das Buch Im Schatten des Allmächtigen. Denn meine Geschichten sind manchmal schon so weit bekannt durch dieses die Kassetten und so weiter. Oh ja, das haben wir schon alles gehört. Aber ich wollte jetzt sagen, dieser Jim Elliot sagte, er ist kein Narr, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Du kannst dein Leben nicht behalten. Du kannst dich noch so viel Mühe machen. Du kannst es nicht behalten. Ich hörte eine kleine Geschichte, mir kommen die dann so im Sinn. Die eine Frau soll zu der anderen Frau im Himmel gesagt haben, wenn ich gewusst hätte, dass der Himmel so schön ist, dann hätte ich nicht so auf meine Gesundheit aufgepasst. Da wäre ich schon eher da gewesen. Naja, die Bibel sagt uns von diesem Platz, der ist wunderschön. Ich kann mein Leben nicht behalten. Ich kann mir noch so viel Mühe machen. Irgendwann ist die Zeit um. Dann sagte, der ist kein Narr, der das gibt. Er hat sein Leben gegeben für die Indianer, wurde da getötet, um das zu gewinnen, was man nicht verlieren kann. Und das ist so wichtig, nicht? Was man nicht verlieren kann. Wenn ich meine Schätze im Himmel sammle, sagt uns Jesus, kein Ross, keine Motten können es fressen. Da ist es sicher aufgehoben. Dieser Mann setzte aber sein ganzes Wesen, sein Herz auf irdische Dinge. Und noch das Dritte. Er plante ohne Gott. Einmal, er dachte bei sich selbst und er dachte nur an die Dinge, die er sehen konnte. Und er plante er ohne Gott. Ich meine, dass das vielleicht der Gedanke ist, den wir in 1. Mose 6 haben, ehe Gott die Sintflut sandte. Da sagt eben von Männern, die nahmen Frauen, die ihnen gefielen, ohne Gott zu fragen. Es ist immer wichtig, darauf zu achten. Also Gott will, dass er gefragt wird. Er hat es geschaffen. Er will, dass wir die Verbindung haben. Nicht nur in uns planen, wir sind zu kurzsichtig. Es ist gut zu fragen, jetzt sind wahrscheinlich nicht viele, die noch vor dieser Entscheidung stehen. Aber auch gerade in der Hinsicht, wenn es geht um einen Partner, einen Ehepartner. Oh, das ist ein wichtiger Punkt, dass man dann lernt, eben zu fragen. Denn wir sehen ja nur das Äußerliche, nicht? Kann sehr schön aussehen. Wer weiß aber, wie es in Wirklichkeit im Inneren aussieht, nicht? Deshalb, dieser Mann plante ohne Gott. Und das war eben das große Problem. Da hatte er seinen Fehler gemacht. Er hat nicht gefragt und hat nicht gesagt, dein Wille geschehe. Der C.S. Lewis hat es mal so gesagt, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe sagt zu Gott, Gott, dein Wille geschehe. Und das haben viele auch am Sonntag gesagt, nicht im Gebet. Dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Die Worte kann man leicht sagen, nicht? Das durchzuführen in der Woche, ein bisschen anders. Wird viel gesagt, aber hat keine Bedeutung. Aber er sagt, das sind die, die sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und die zweite Gruppe, da sagt Gott, dein Wille geschehe. Also, du kannst entweder auf mich hören, oder du kannst deinen eigenen Weg gehen. dein Wille geschehe. Zum Schluss, was sollten wir daraus lernen? Wie sollen wir diese Botschaft abschließen? Na, ich habe es schon gesagt, ich möchte nur noch einmal sagen, es ist gut, dass man seinen Maßstab vielleicht mal überprüft, dass man sich mal fragt, was steht in Wirklichkeit in der Bibel geschrieben. Für die von uns, die wir schon, und vielleicht ist das alle von euch, ich kenne ja euch nicht, die wir schon ein Verhältnis zu Gott haben, wir sind schon Gottes Kinder geworden, und heute merkt man, meine Lieben, es ist ein Unterschied zwischen Christ werden und Christ sein. Das ist nicht ein allmähliches Hineinwachsen. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt. Das muss eine Entscheidung getroffen werden. Will ich oder will ich nicht den Herrn folgen? Denke an einen Maler. Und er hat auf seinem Tisch einen knallroten Stein, einen grünen Stein, einen orangen Stein und so weiter. Und da fragte der Mann, warum hast du die Steine da? Oh, sagt er, ich muss immer wieder mein Auge trainieren. Sonst ist Rot nicht mehr Rot, Grün nicht mehr Grün. Man weicht so leicht ab von den Farben. Genau das ist wahr mit der Bibel. Mit immer wieder kontrollieren, stimmt das wirklich? Der hat vielleicht so gesagt, der hat vielleicht so gesagt. Aber was steht hier? Gott wird nie fragen, was hat der gesagt. Auch nicht, was hat der Onkel Ernie gesagt. Ne? Was hat der Pfarrer gesagt? Was hat der Papst gesagt? Das wird nie fragen. Sondern er sagt, was habe ich gesagt? Deshalb nochmal so wichtig, dass man selber nachdenkt. Ich denke an manches Beispiel, auch im Alten Testament, als Josua in Palästina, in Kanaan einzog, dann haben sie in Jericho so einen großen Sieg gehabt. Da kam eben die Frage wegen Ai, ach doch, Josua, das ist ja nur ein kleines Städtchen, da brauche ich Gott gar nicht mal so zu fragen. Und liest mal die Geschichte, hat eine Niederlage. Warum? Hat nicht mit Gott gesprochen. Das war wohl viel kleiner wie Jericho. Aber dann musste er Buße tun. Und dann hat Gott ihn zu einem Sieg geführt. Wir haben das weiter. Mose. Einmal hat er den Felsen geschlagen und da kam Wasser raus. Da kam das zweite Mal. Ach, sagte Gott, ich weiß schon, wie man das macht. Ich habe schon geübt, nicht? Schlägt den Felsen wieder. Gott sagt, das war falsch. Und deshalb, mein Lieber, das ist doch bei dir so. So haben meine Eltern es getan, so habe ich es vorhin Sonntag getan. Nein, das genügt nicht. Man muss nachfragen. Gott ist ein Gott, der so vielseitig und so verschieden in seinen Handlungen. Er tut es nicht immer gleich, das weißt du. Irgendwie, die ganze Natur zeigt uns das, wenn man sagt, es ist kein Blatt an einem Baum, es ist keine zwei, die sind gleich. Kein Grashalm, alles handelt. Keine Schneeflocken. Gott ist so verschieden. Er führt dich vielleicht so, und dem anderen vielleicht so. Denke nur nicht. Und da ist, wo viele Leute zur Hölle gehen, weil sie einfach meinen, naja, so macht man das. Das wird wahrscheinlich schon alles an dem Tage genügen. Naja, das Zweite. Einmal dein Maßstab überprüfen. Was ist, worauf steht deine Hoffnung? Was würdest du sagen an dem Tage, man sollte der Herr Jesus fragen, nicht Petrus, oder das ist ein Irrlehrer. Petrus bestimmt nicht, wer der im Himmel kommt, wer nicht im Himmel kommt. Er hat nicht in dem Sinn die Schlüssel. Das war nie der Gedanke von Jesus. Er selber, Jesus, ist das Maßstab. Was würdest du sagen, wenn er fragt, du möchtest in den Himmel kommen? Was ist deine Hoffnung? Warum meinst du, dass ich dich reinlassen sollte? Eine gute Frage. Stell dir mal die Frage, ehe du schlafen gehst, oder heute Nachmittag. Was will ich sagen? Ja, ich war ja dabei. 13 Stunde am Nachmittag, da musst du schon Gott schon irgendwie angerechnet haben. Ne? Nicht unbedingt. Nein, es könnte helfen, das wäre schön, wenn es hilft. Aber es sind nicht diese Dinge. Die Bibel sagt, die Pforte ist eng. Ganz bestimmte Bedingungen. Aber das Zweite, das kann gut sein, dass du und ich Buße tun müssen. Umkehren. Überlegen. Herr, weißt du, ich bin schon ziemlich gleichgültig so durch die Zeit gegangen. Ich tue Buße. Und drittens, setzt euer Vertrauen auf Gott. Oh, das ist so wichtig. Euer Vertrauen auf Gott setzen, nicht auf Menschen. Oder Menschen, soll ich sagen, was sie hergestellt haben, Gott selber. Ich sage es sehr, sehr oft, Gott selber führt Buch. Und er fragt niemand anders. Soll ich dem reinschreiben oder nicht? Er selber, mit dem kannst du sprechen. Vielen Dank. Ich denke, jeder von euch ist warm, ja. Mir ist sehr, aber jetzt, ich bin jetzt fertig. Naja, ich bin jetzt fertig. Ich will gleich schließen im Gebet. Aber es ist ja schön, dass wir warm sind. Es gibt vielleicht Leute irgendwo im Norden von Kanada, die frieren. Wir wenigstens brauchen nicht zu frieren. Aber ohne weiteres, nur mal die Frage, wenn wir jetzt zum Schluss beten, was sagst du dem Herrn? Ich sehe euch heute Nachmittag. Ich fahre heute Abend nach Siegburg. Ich habe nicht zu viel Zeit dazwischen. Eine Stunde in Siegburg. Morgen Vormittag bin ich in Gummersbach. Morgen Abend bin ich in Halfer. Und so geht's. Meine Frau fragt manchmal, wie viele Krawatten soll ich reintun? Ich sage nur eine. Ich wechsle Zuhörer. Ich brauche nur eine. Naja, so wechsle ich viele Zuhörer. Aber meine Botschaft ist immer wieder dieselbe. Und ich bin mich sicher, das ist die richtige Botschaft, dass man sich vorbereitet für den Tag, wo wir vor Gott stehen. Und das wäre sehr schön. Ich würde mich freuen, wenn ich euch alle da wiedersehen würde. Und wenn du noch nie so richtig hast, dem Herrn Jesus gesagt, Herr Jesus, du darfst auch bei mir im Leben einkehren, tu es jetzt, indem wir zusammen beten. Und dann kannst du es vielleicht jemand anderes weiter sagen. Ich würde mich freuen, das zu hören. Eine Entscheidung, die du treffen kannst, dazu können wir nicht zwingen. Wir können nur auch einladen und aufrufen und anfordern. Tu das. Es geht um die Ewigkeit. Nicht, weil dich nur selber denken, ach, das wird wahrscheinlich schon passen. Nein, nein. Schlage mal auf. Was sagt der Hersteller? Was sagt Gott, der uns hergestellt hat? Was sind die Bedingungen? Wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten? Himmlischer Vater, wir danken dir, dass das möglich ist, auch heute Nachmittag in eine echte, persönliche Verbindung mit dir zu kommen. Danke für alle, die gekommen sind. Du kennst die Herzen von einem jeden. Und ich bitte, Herr, dass das nicht eine vergebliche Stunde ist, sondern eine Stunde, die auf ganz besondere Weise für die Ewigkeit zählen wird. Danke für die wunderbaren Gelegenheiten, die du uns schenkst. Für deine große Liebe, Jesus, dass du für uns starbst, welch ein Preis du gezahlt hast, es ist nicht zu verstehen. Den Preis für unsere Sünden. Und jetzt hast du die Himmelstür geöffnet und hast gesagt, wer da will, darf kommen. Welch ein Vorrecht, diese Botschaft weiterzusagen. So befehlen wir es dir an, auch noch für die Zeit, wo wir hier zusammen sein werden, und bitten, dass es eine Zeit sein mag, in der wir dir näher kommen, vielleicht sogar eine Stunde der Entscheidung für einen oder den anderen. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, auch in dieser Zeit, die noch vor uns liegt. Amen.